Unser Kapitel, 1. Mose 24, nochmal den Zusammenhang, vom Zusammenhang wegen. Und Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Und Abraham sprach zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, und ich werde dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau nehmen wirst von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Mitte ich wohne, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft sollst du gehen und meinem Sohn Isaak eine Frau nehmen. Und der Knecht sprach zu ihm: Vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du weggezogen bist? Da sprach Abraham zu ihm: Hüte dich davor, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Hause meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt genommen und der zu mir geredet und der mir geschworen und gesagt hat: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Wenn aber die Frau dir nicht folgen will, so bist du von diesem meinem Eid entbunden. Nur sollst du meinem Sohn nicht dorthin zurückbringen. Und der Knecht legte seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in dieser Sache. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin, und allerlei Güter seines Herrn hatte er bei sich. Und er machte sich auf und zog nach Mesopotamien, zur Stadt Nahors. Und er ließ die Kamele draußen vor der Stadt niederknien beim Wasserbrunnen, zur Abendzeit, zur Zeit, wenn die Schöpferinnen herauskommen. Und er sprach: Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Güte an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe bei der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, dass das Mädchen, zu dem ich sagen werde: Neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und das sagen wird: Trinke, und auch deine Kamele will ich tränken, dass es diejenige sei, die du für deinen Knecht, für Isaak, bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Güte an meinem Herrn erwiesen hast. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, siehe, da kam Rebekka heraus, die Betuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams, mit ihrem Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Aussehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt, und sie stieg zur Quelle hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Und der Knecht lief ihr entgegen und sprach: Lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen. Und sie sprach: Trinke, mein Herr. Und schnell ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herab und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sprach sie: Ich will auch für deine Kamele schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und goss ihren Krug in die Tränke aus und lief wieder zum Brunnen, um zu schöpfen. Und sie schöpfte für alle seine Kamele. Und der Mann sah ihr staunend zu und schwieg, um zu erkennen, ob der Herr zu seiner Reise Glück gegeben habe oder nicht. Und es geschah, als die Kamele genug getrunken hatte, da nahm der Mann einen goldenen Ring, ein Beka sein Gewicht und 2 Spangen für ihre Arme, 10 Sekel Gold ihr Gewicht, und er sprach: Wessen Tochter bist du? Sage es mir doch. Ist im Haus deines Vaters Raum für uns zum Übernachten? Und sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie Nahor geboren hat. Und sie sprach zu ihm: Sowohl Stroh als auch Futter ist bei uns in Menge, auch Raum zum Übernachten. Da verneigte sich der Mann und warf sich nieder vor dem Herrn und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der von seiner Güte und seiner Wahrheit nicht abgelassen hat gegen meinen Herrn. Mich hat der Herr auf den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geleitet. Und das Mädchen lief und berichtete diese Dinge dem Haus ihrer Mutter. Und Rebekka hatte einen Bruder, sein Name war Laban. Und Laban lief zu dem Mann hinaus zur Quelle. Und es geschah, als er den Ring sah und die Spangen an den Armen seiner Schwester, und als er die Worte seiner Schwester Rebekka hörte, die sprach: So hat der Mann zu mir geredet. Da kam er zu dem Mann, und siehe, er stand bei den Kamelen an der Quelle. Und er sprach: Komm herein, Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? Denn ich habe das Haus aufgeräumt, und für die Kamele ist Platz. Und der Mann kam in das Haus, und man sattelte die Kamele ab und gab den Kamelen Stroh und Futter, auch Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die bei ihm waren. Und es wurde ihm zu essen vorgesetzt. Aber er sprach: Ich will nicht essen, bis ich meine Worte geredet habe. Und er sprach: Rede. Da sprach er: Ich bin Abrahams Knecht, und der Herr hat meinen Herrn sehr gesegnet, sodass er groß geworden ist, und er hat ihm Kleinvieh gegeben und Rinder und Silber und Gold und Knechte und Mägde und Kamele und Esel. Und Sarah, die Frau meines Herrn, hat meinem Herrn einen Sohn geboren, nachdem sie alt geworden war, und er hat ihm alles gegeben, was er hat. Und mein Herr hat mich schwören lassen und gesagt: Du sollst meinem Sohn nicht eine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne, sondern zum Haus meines Vaters und zu meiner Familie sollst du gehen und meinem Sohn eine Frau nehmen. Und ich sprach zu meinem Herrn: Vielleicht wird die Frau mir nicht folgen. Da sprach er zu mir: Der Herr, vor dessen Angesicht ich gewandelt bin, wird seinen Engel mit dir senden und Glück zu deiner Reise geben, dass du meinem Sohn eine Frau nimmst aus meiner Familie und aus dem Haus meines Vaters. Wenn du zu meiner Familie kommst, dann sollst du von meinem Eid entbunden sein. Und wenn sie dir nicht geben, so bist du von meinem Eid entbunden. So kam ich heute zu der Quelle und sprach: Herr, Gott meines Herrn Abraham, wenn du doch Glück geben wolltest zu meinem Weg, auf dem ich gehe. Siehe, ich stehe bei der Wasserquelle. Möge es nun geschehen, dass die Jungfrau, die herauskommt, um zu schöpfen und zu der ich sagen werde: Gib mir doch ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. Und die zu mir sagen wird: Trinke du, und auch für deine Kamele will ich schöpfen, dass sie die Frau sei, die der Herr für den Sohn meines Herrn bestimmt hat. Ich hatte in meinem Herzen noch nicht ausgeredet. Siehe, da kam Rebekka heraus mit ihrem Krug auf ihrer Schulter, und sie stieg zur Quelle hinab und schöpfte. Da sprach ich zu ihr: Gib mir doch zu trinken. Und schnell ließ sie ihren Krug von ihrer Schulter herab und sprach: Trinke, und auch deine Kamele will ich tränken. Und ich trank, und sie tränkte auch die Kamele. Und ich fragte sie und sprach: Wessen Tochter bist du? Und sie sprach: Die Tochter Betuels, des Sohnes Nahors, den Milka geboren hat. Und ich legte den Ring an ihre Nase und die Spangen an ihre Arme. Und ich verneigte mich und warf mich nieder vor dem Herrn. Und ich pries den Herrn, den Gott meines Herrn Abrahams, der mich den rechten Weg geleitet hat, um die Tochter des Bruders meines Herrn für seinen Sohn zu nehmen. Und nun, wenn ihr Güte und Treue an meinem Herrn erweisen wollt, so teilt es mir mit, und wenn nicht, so teilt es mir mit, und ich werde mich zur Rechten oder zur Linken wenden. Da antwortete Laban und Betuel und sprachen: Von dem Herrn ist die Sache ausgegangen. Wir können dir nichts sagen, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir. Nimm sie und zieh hin und sei die Frau des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. Und es geschah, als Abrahams Knecht ihre Worte hörte, da beugte er sich zur Erde nieder vor dem Herrn. Und der Knecht zog silbernes Geschmeide und goldenes Geschmeide und Kleider hervor und gab sie Rebekka. Und Kostbarkeiten gab er ihrem Bruder und ihrer Mutter. Und sie aßen und tranken, er und die Männer, die bei ihm waren und übernachteten. Und am Morgen standen sie auf und er sprach, entlasst mich zu meinem Herrn. Da sprachen ihr Bruder und ihre Mutter, lass das Mädchen einige Tage oder 10 bei uns bleiben, danach magst du ziehen. Er aber sprach zu ihnen, haltet mich nicht auf, da der Herr Glück gegeben hat zu meiner Reise. Entlasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Und sie sprachen, lass uns das Mädchen rufen und ihren Mund befragen. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Und sie antwortete, ich will gehen. Und sie entließen ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und den Knechten Abrahams und seiner Mutter. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du, unsere Schwester, werde 1000 mal 10.000 und deine Nachkommenschaft besitze das Tor seiner Feinde. Und Rebekka machte sich auf mit ihren Mägden und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. Und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Isaak aber war von einem Gang zum Brunnen Lachai-Roi gekommen. Und er wohnte nämlich im Land des Südens. Und Isaak ging hinaus, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Und er hob seine Augen und sah, und siehe, Kamele kamen. Und Rebekka erhob ihre Augen und sah Isaak. Und sie sprang vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht, wer ist der Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Und der Knecht sprach, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte Isaak alle Dinge, die er ausgerichtet hatte. Und Isaak führte sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er hatte sie lieb. Und Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter.
Das war das längste Kapitel im gesamten ersten Buch Mose. Ich habe auf die Uhr geguckt, es hat sogar 12 Minuten gedauert. Aber wie sollen wir über den Text sprechen, wenn wir ihn nicht lesen? Ja, wir haben das letzte Mal den Text zwar schon mal angefangen anzuschauen, aber das ist, glaube ich, 3 Wochen her. Und die wenigsten von euch haben wahrscheinlich die Begebenheit noch so vor Augen wie jetzt. Es ist das längste Kapitel in der Genesis, in dem ersten Buch Mose. Und es hat eigentlich das Zeug, einen spannenden Kinofilm daraus zu machen. Ja, ein Knecht wird losgeschickt, der soll die Frau finden, die Frau für den Sohn seines Herrn. Und er findet tatsächlich diese Frau, 800 Kilometer entfernt von dem Ort, wo die Familie eigentlich lebte, in dem Heimatland, wo die Familie in Mesopotamien ursprünglich mal herkam. Wir wollen diesmal sollten wir eigentlich den zweiten Abschnitt anschauen, ab Vers 33. Aber ihr seht, das ist ein Kapitel und es ist eine Geschichte und es gehört zusammen. Das letzte Mal hat der Manuel schon über den Abschnitt gepredigt und hat viele wertvolle Wahrheiten und Anwendungen aus dem Text herausgearbeitet. Ja, dass wir zum Beispiel einen Verstand bekommen haben von Gott und den Verstand auch einsetzen sollen, so wie es der Knecht gemacht hat und im moralischen Willen Gottes ja planen dürfen. Man sieht auch deutlich, der Knecht plant und Gott plant. Ja. Die Überschrift war, glaube ich, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das wird in dem Kapitel so deutlich. Es sind auch ein paar interessante Anwendungen für uns praktisch heute drin, wenn wir auf Partnersuche gehen. Wir sollen nicht irgendwo hingehen, sondern wir sollen eine Frau oder die Frau einen Mann finden, die tatsächlich den Herrn lieb haben und gemeinsam ihm dienen wollen. Also viele zentrale Wahrheiten durften wir vor 3 Wochen schon anschauen. Ja, auch zum Beispiel, wenn wir nicht genau das tun, wie es der Herr eigentlich vorgesehen hatte, gibt es trotzdem Gnade, gibt es trotzdem noch einen Weg für uns. Ja, deswegen ist Gottes Weg mit uns nicht am Ende. Ich musste jetzt überlegen, was soll die Botschaft oder was soll das Thema diesmal sein, wenn wir zum zweiten Mal fast die Geschichte durchgehen. Und ich will euer Augenmerk heute auf den Knecht lenken, diesen Knecht Eliezer. Der Name wird zwar hier nicht genannt, dass er Eliezer heißt, aber aus Kapitel 15 wissen wir, es gab einen ersten Mann in diesem Haus Abrahams. Ja, der hatte viele Knechte, viele Mägde, sehr viel Vieh. Schon damals, das ist 55 Jahre oder ja wahrscheinlich 55 Jahre her. Und dann könnt ihr euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt, wo Abraham 140 Jahre alt war, dann war er wahrscheinlich auf der Forbes-Liste so unter den ersten 10 seiner Region. Also er gehörte zu den wohlhabendsten Männern seiner Stadt oder seines Landes. Und dieser Abraham hatte, wie gesagt, einen Chefverwalter. So ähnlich wie Josef in Ägypten Pharaos rechte Hand war und über alles bestellt war, so war auch Eliezer hier der Chefverwalter. Wir wollen aber nicht einfach nur den Charakter von diesem Eliezer studieren, weil dann werdet ihr euch fragen, warum sitzen wir jetzt heute Morgen hier? Ja, die Predigt hat nur 21 Punkte. Ja, 21 Charaktermerkmale. Wir werden manche ganz schnell einfach abhandeln. Aber ihr fragt euch dann, Mensch, das Lesen vom Text hat schon 12 Minuten gedauert und jetzt will der auch noch 21 Punkte zu Eliezer bringen. Was bringt mir das? Ja, was soll das? Ja. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Und ich denke auch dieser Text, denn das ist ein Knecht seines Herrn. Und auch wenn das ein Thema ist, was heute unter den Christen nicht mehr so besonders häufig gepredigt wird, jeder, der hier sitzt und den Herrn Jesus kennt als seinen Herrn, ist eben ein solcher Doulos, ein solcher Knecht. Ja, der Herr Jesus wird mit keinem Charakter oder mit keinem Namen häufiger bezeichnet im Neuen Testament als der Menschensohn. Und die Christen werden mit kaum einem anderen Titel in Verbindung gebracht, wie als dass sie Knechte sind, Doulos sind. Wenn wir also hier ein ganzes Kapitel lang das Verhalten eines Knechtes sehen, wie Gott sich ihn wünscht, ich glaube, dann können wir auch viel davon lernen. Ich lese euch jetzt diese Abschnitte nicht vor, weil wir schon so viel Text gelesen haben, aber in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, alle Apostel im Neuen Testament haben sich immer bei der Einführung Knecht Gottes genannt. Ob das Paulus ist, ob das Paulus und Timotheus sind, Knechte Jesu Christi in Philipper 1, ob das Epaphras war, Knecht Jesu Christi in Kolosser 4, ob das Jakobus war in Jakobus 1, Knecht Gottes, ob das der Petrus war in seinem zweiten Brief, er bezeichnet sich auch als Knecht Gottes, Judas bezeichnet sich auch als Knecht Gottes und der Johannes, der das Evangelium und auch die Briefe und auch die Offenbarung geschrieben hat, bezeichnet sich als Knecht Gottes und euch als Knechte Gottes. Ein Knecht ist das, was ein Knecht kann man beschreiben als jemand, der das tut, was sein Herr sagt. Ein Knecht, ein Doulos, ist ein Leibeigener, der losgekauft ist vom Markt, weil er selbst kein Geld hatte, sich selbst zu befreien. Und dann kommt einer und kauft ihn von dem Sklavenmarkt weg. Und natürlich schuldet dann dieser Knecht ihm Dankbarkeit, dass er ihn weggekauft hat von dem Markt, von dem Sklavenmarkt. Und genau dieses Bild wendet Paulus im Römer 6 auf uns an. Wir alle seit der Geburt waren Knechte. Knechte unserer eigenen Begierde, Knechte des Widersachers dieser Welt, Knechte der Sünde, jeder von uns. Und keiner von uns hatte das Geld, um sich frei zu kaufen von diesem Leben, was den eigenen Begierden nachgeht, was den eigenen Freuden nachgeht. Keiner von uns hatte das Geld. Und Jesus kam in diese Welt und hat für uns diesen Preis bezahlt, mit seinem eigenen Blut, um uns mit dem wahren Herrn wieder zu versöhnen. Und so hat er uns zu Leibeigenen gemacht. Ja, es ist eine andere Knechtschaft, ja, wir sind nicht mit dem Leben bedroht, ganz im Gegenteil. Christus schenkt dir aus freien Stücken zuerst ewiges Leben, wenn du ihn annimmst als seinen Herrn und Heiland und er erwartet jetzt, dass wir aus Dankbarkeit ihm dienen. Das ist schon eine andere Knechtschaft, wie das damals war. Und nichtsdestotrotz, wir sind Knechte des Herrn und können hier 21 Kennzeichen eines treuen oder eines guten Knechtes erkennen. Ich werde am Anfang ein bisschen ausführlicher besprechen und am Ende geht es dann, vertraut mir, geht es ganz schnell. Wir wollen die Zeit nicht verziehen. Das Erste, was mir aufgefallen ist bei diesem Eliezer, oder lasst an der Stelle noch kurz mich beten und dann steigen wir tatsächlich in die Punkte ein. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und Herr, wir danken dir auch für dieses ausführliche Kapitel, wollen dich bitten, dass du uns hilfst, wirklich dein Wort zu erkennen, wie kostbar es ist, dass wir davon lernen können, wie du dir auch vorgestellt hast, wie wir dir dienen sollen. Hab Dank für dein Vorbild, du bist der wahre Knecht, Herr, du hast ja, den Willen des Vaters getan, hast dich entäußert, ja, es ist nicht wie in den Raub festgehalten, König und Herrscher und ja, Schöpfer dieses Universums zu sein. Du hast dich zu nichts gemacht und hast unsere Schuld, meine Schuld auf dich genommen, um uns auszulösen von diesem Sklavenmarkt der Sünde. Hab herzlich Dank dafür und hilf uns, dass wir jetzt nicht aus Druck und nicht aus Angst, sondern aus Dankbarkeit wirklich lernen, gute Knechte für dich zu sein. Amen. Ihr müsst halt den Eliezer ein bisschen kennen und ihr müsst auch die Geschichte kennen. In 1. Mose 15 wird Eliezer das erste Mal vorgestellt. Und da klagt Abraham, dieser Forbes-Mann, ja, mit einem heutiger Zeit für Millionenvermögen, Abraham klagt und sagt, Herr, ich habe keinen eigenen Sohn. Und weißt du, was passieren wird? Der erste Mann in meinem Hofstaat, Eliezer, das ist 1. Mose 15, der wird alles erben. Das war halt die Kultur damals. Wenn du keine eigenen Nachkommen gehabt hast, dann hast du dein ganzes Vermögen deinem ersten Mann, ja, deinem ersten Verwalter vermacht. Und das wusste Eliezer. Das war öffentlich, das war bekannt, das war Kultur und Abraham hat es auch zugegeben. Wenn ich keinen eigenen Sohn bekomme, dann wird Eliezer alles erben. Aber was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Was ist denn vor 40 Jahren passiert? 40, 45 Jahren. Es wurde tatsächlich ein Stammhalter geboren. Isaak ist in diese Welt gekommen. Und jetzt versetzt euch mal in die Rolle Eliezers. Eliezer, das ist übrigens an der Stelle ein Mann, der wahrscheinlich auch schon über 100 Jahre alt ist. Und er hat viele Jahrzehnte vorher an der Seite Abrahams treu gedient. Und Eliezer wusste, Mensch, wenn das so weitergeht, der Abraham, der ist schon über 100, ja, die Rebekka ist schon 90, also das wird wahrscheinlich nichts mehr mit eigenen Kindern, dann erbe ich alles. Das war nun mal so, ja, das war die Erwartungshaltung, in der er lebte. Und was passiert dann? Sarah wird tatsächlich schwanger. Sarah wird tatsächlich schwanger und es kommt ein eigenes Kind zur Welt. Und dann war auch klar, jetzt ist Eliezer in Anführungszeichen enterbt. Ich bekomme gar nichts mehr. Vorher alles, jetzt gar nichts mehr. Und wir sind hier 40 Jahre später und Abraham hat jetzt eine Mission. Jetzt brauche ich eine Frau für meinen Sohn Isaak. Und versetzt euch jetzt mal in die Rolle Abrahams. An der Mission hing alles. Es brauchte eine Frau, ja, für diesen Sohn. Warum? Weil auf dem Sohn lag die Verheißung. Aus diesem Sohn, aus diesen Lenden sollte das ganze Volk Israel geboren werden. Die sollten das Land einnehmen. Im Letzten sollte der Erlöser aus diesem Sohn geboren werden. Versteht ihr jetzt die Sicht Abrahams? Er wusste diese ganzen Verheißungen. Und wen schickt er für diesen einmaligen Auftrag, für diesen wichtigen Auftrag, für diesen zentralen Auftrag? Wen schickt Abraham? Eliezer. Und das zeigt euch, in welchem Verhältnis Eliezer immer noch stand zu seinem Herrn Abraham. Der hatte immer noch die volle Gunst. Eliezer schenkte immer noch die volle Loyalität. Es hat sich nichts geändert in seinem Leben. Versteht ihr? Er war nicht enttäuscht. Er hat nicht gesagt, boah, ja, jetzt ist alles dahin. Ich habe schon mit geliebäugelt mit dem Millionenerbe und jetzt ist da so ein Stammhalter da. Ja, noch mehr, jetzt sollte er für den Stammhalter auch noch eine Frau suchen. Versteht ihr jetzt besser die Verhältnismäßigkeit zwischen Abraham und Eliezer? Und Eliezer ist immer noch, und das ist der erste Punkt, dieser selbstlose Knecht, er ist echt von selbstloser Demut geprägt. Er hat nicht an sich gedacht. Er dient seinem Herrn nach 40 Jahren, Isaak ist jetzt 40 Jahre alt, immer noch treu. Ihr Lieben, das können wir vergleichen mit uns, nicht direkt jetzt, was Erbe angeht. Bei uns ist es ja ganz anders. Wir haben ein Erbe in Christus. Wenn Jesus Christus dein Herr geworden ist, wenn du gesagt hast, ich habe es nicht, was es braucht, um Gott zu gefallen, ich wende mich an diesen Herrn und sein Blut ist tatsächlich auch für mich geflossen und er kauft mich frei von diesem Markt der Sünde, vom Sklavenmarkt, dann hast du tatsächlich ein großes Erbe. Ja, versteht ihr? Der Epheserbrief spricht davon. Wir haben jetzt das Unterpfand dieses Erbes erst bekommen. Das ist noch schwer jetzt alles, ist noch schwierig. Es wird ganz anders werden, es wird richtig gut werden. Also das heißt, wir haben sogar diese Verheißung des Erbes. Ja, wie viel mehr müssen wir jetzt Treue beweisen und Selbstlosigkeit beweisen, diesem Herrn, der sein Leben für uns gegeben hat. Das ist meine Frage an euch heute Morgen. Reizt dich diese unverdiente Gnade, reizt sie dich tatsächlich zu einem demütigen Leben, so wie bei Eliezer? Ein zweiter Punkt, ein guter Knecht zeigt auch bedingungslose Hingabe an seinen Herrn, und zwar an Gott. Als Abraham diese Idee hat, Mensch, ich schick meinen Knecht, dann lässt er ihn ja schwören. Das habt ihr gelesen. Wir gehen jetzt nicht nochmal durch die über 60 Verse. Er lässt ihn schwören. Bei wem lässt Abraham den Knecht Eliezer schwören? Bei wem? Bei Gott. Bei dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und das soll euch wieder eine Botschaft vermitteln. Schaut, Abraham hat diesen wichtigsten Auftrag, den er überhaupt vergeben hat. Deswegen lässt er ihn auch schwören. Aber bei wem lässt er ihn schwören? Bei dem Gott, dessen der Himmel und Erde gemacht hat. Warum macht Abraham das? Weil Abraham ganz genau weiß, es gibt keinen, den Eliezer mehr fürchtet als diesen Schöpfergott. Sonst hätte er irgendwas anderes sich ausdenken lassen können. Ja, kriegst eine große Belohnung. Kriegst 1 Million von meinen 500 Millionen. Ja, das war wirklich ein extrem wohlhabender Mann. Die Spange, der Nasenring und die Spange, diese Handreife, die hatten einen Wert von 1.000 Euro, der Nasenring, und 20.000 Euro, die 2 Armreife. Das war keine Kleinigkeit. Abraham war ein extrem vermögender Mann. Er hätte auch zu Eliezer sagen können, hey, ja, hast jetzt das Erbe, hast nicht gekriegt, aber so ein Millionchen stecke ich dir zu, wenn du eine gute Frau für meinen Sohn findest. Macht er nicht. Was macht Abraham? Er lässt ihn schwören bei dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein Kennzeichen eines treuen Knechtes. Ja, Eliezer liebte seinen Herrn Abraham. Aber wisst ihr, wen er mehr liebte? Seinen himmlischen Herrn. Und das ist ein Kennzeichen eines treuen Knechtes. Ich will mich nicht groß machen, wenn ich euch dieses Beispiel bringe, aber ich hatte zu einem sehr traurigen Anlass letztes Jahr die Gelegenheit, mal ungefähr 10 Minuten mit Frank-Walter Steinmeier zu reden. Wir waren zufällig zusammengekommen, weil er einen Amtskollegen, er war noch Außenminister, in Berlin begleitete und der Amtskollege hielt eine Rede dort vor Presseleuten, das war der Italiener, weil viele Italiener sind damals bei diesem Terroranschlag auf dem Gendarmenmarkt Weihnachten 2016 ums Leben gekommen. Und Frank-Walter Steinmeier musste auf den Italiener warten, bis der seine Pressesache fertig hatte und der Herr hat es so geführt, der stellt sich direkt neben mich. Dann überlegt sich der kleine Mike, was sagst du jetzt dem Außenminister? Und ich habe natürlich keine politische Diskussion begonnen, steht mir auch gar nicht zu. Ich bin auch nicht so sehr dermaßen politisch interessiert schon, aber wahrscheinlich nicht fähig. Aber ich dachte mir, das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, und das war aufrichtig, ich hatte wirklich Zeit bis dahin den Eindruck, dieser Außenminister ist mehr verantwortlich als nur der Bundesrepublik Deutschland. Ich hatte von dem, was ich von ihm gehört und gelesen hatte, den Eindruck, dieser Mann übt seinen Dienst nicht nur vor seinem Dienstherrn aus, vor euch als Volk, sondern er erkennt auch eine höhere Autorität an. Und darauf habe ich ihn angesprochen. Ich habe ihm gesagt, Herr Steinmeier, ich habe wahrscheinlich nie die Gelegenheit, mal mit Ihnen persönlich zu reden, aber ich möchte Ihnen danken für Ihren Dienst und ich habe den Eindruck, dass Sie Ihren Dienst nicht nur vor der sichtbaren Welt, sondern auch vor dem leisten, der Himmel und Erde gemacht hat. So ähnlich habe ich es formuliert. Aber es ging wirklich um die Verantwortung vor Gott. Und da könnt ihr euch vorstellen, dann waren wir tatsächlich die 10 Minuten beschäftigt. Und er erzählte mir dann, dass es noch weitere Kabinetts- und Fraktionsmitglieder gibt, die genauso denken. Das gibt es auch heute noch. Auch wenn wir viel vielleicht über die Politik schimpfen, aber es gibt heute noch Männer und Frauen, Gott sei Dank, in unserer Regierung, die mehr kennen als nur dieses Sichtbare. Und das war auch bei Eliezer so. Eliezer lebte sein Leben nicht nur für den Abraham und für das, was jeder Mensch sehen konnte, sondern Eliezer lebte von Herzen sein Leben Coram Deo, deswegen wird dieser Kurs so genannt, vor dem Angesicht Gottes. Ein hervorragender Name für einen Seelsorgekurs. Er lebte sein Leben vor dem Herrn. Ja, so wie das einige Politiker Gott sei Dank heute bei uns noch tun. Ich frage dich, für wen lebst du wirklich heute als Knecht Gottes? Für wen lebst du dein Leben? Machst du dich sehr stark abhängig von dem Wohlwollen und was weiß ich, dem Augenschein der Menschen? Oder lebst du wirklich dein Leben vor dem, der unsichtbar ist, aber der dich bis in den Tod geliebt hat? Der dritte Punkt. Ein guter Knecht ist auch initiativ und voller Weisheit. Das ist mir aufgefallen bei Eliezer. Schaut mal, der Abraham ist ganz anders wie der Mike. Mike ist so ein Micromanager. Der muss alles bis ins Kleinste ja, vorher geklärt haben, bevor es losgeht. Da ist eine ganz wichtige Mission, die der Eliezer erfüllen muss. Eine Frau für den Stammhalter. Und da lag die ganze Verheißung drauf. Und was macht Abraham? Der gibt ihm einfach die wichtigsten Rahmenbedingungen. Du sollst eine Frau finden, die soll nicht aus Kanaan sein, die soll aus meinem Vaterland sein, aus Mesopotamien, aus meiner Verwandtschaft und ein letztes, bewahre, bloß bring den Sohn nicht zurück. Ja, bring Isaak, wenn keiner dir folgen will, dann bist du frei. Aber bring bloß nicht den Isaak zurück. Das war alles. Das waren die Rahmenbedingungen. Und was macht Eliezer? Eliezer schmiedet einen Plan. Eliezer holt sich 10 Kamele, Eliezer holt sich Männer, der holt sich Proviant, der hat diesen Nasenring, der hat die Spange, der hat das alles dabei, der bereitet sich vor. Und dann hat er sogar einen Plan, als er nach Mesopotamien kommt. Er sagt sich, ja, wo finde ich die meisten nicht verheirateten Frauen? Ja, das, was die nicht verheirateten Frauen, das war halt damals so, tun mussten, ich finde sie beim Wasserschöpfen. Abends, ja, da kommen die alle raus, die ganzen, das ist, ja, das Mann, eine Dating-Agentur oder eine Dating-Methode, ja, wir gehen mal alle raus, abends zur Wasserquelle und dann kommen die ganzen Jungfrauen aus der Stadt. Ja, das funktioniert heute nicht mehr so. Man darf ruhig auch christliche Netzwerke oder was nutzen, ja, aber das war damals halt, das war planvoll, seht ihr das? Abraham, über den will ich jetzt gar nicht sprechen, da komme ich schlecht weg, der hat nicht micro-gemanagt, ja, aber der hat diesem Eliezer vertraut, der wusste, Eliezer ist ein Mann, dem gibst du was in die Hand, einen Auftrag, und er macht einen Plan draus. Der ist initiativ, ja, der ist da, um Probleme zu lösen. Ich muss aufpassen, wie ich mit euch umgehe heute Morgen, aber weil ich bin auch einer der Ältesten hier und nicht so, war längst nicht so weit, was Glauben und auch was diese Freiheit angeht, wie in den Abraham zu diesem Zeitpunkt. Das ist der Abraham von Hebräer 11, den wir jetzt hier sehen. Das ist nicht der junge Abraham, das ist der alte Abraham. Aber das darf ich euch sagen, in der Gemeinde gibt es auch solche und solche. In der Gemeinde gibt es solche, die sehen jedes Problem und die husten auch bei jedem Problem und sind sehr schnell, sich zu beschweren. Und es gibt in der Gemeinde auch solche, denen gibst du was und du weißt, es ist in guten Händen. Die machen was draus, die ergreifen Initiative, die sehen nicht nur Probleme, die lösen Probleme. Und so ein Knecht war Eliezer. Der packte an und der löste Probleme. Ich will ganz vorsichtig fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Ein weiteres Merkmal, der vierte, ein guter Knecht, und das können wir ganz schnell abhandeln, das ist so offensichtlich, ein guter Knecht ist gehorsam. Er kriegt diesen Auftrag von Abraham, und schaut mal, was Eliezer macht. Ja, nicht nur, dass er initiativ ist, er macht exakt, was ihm aufgetragen wurde. Das ist keine Kleinigkeit. Wo sie lebten, bis zu dem Punkt, wo er hingehen sollte, waren mindestens 800 Kilometer. Ja, also 800 Kilometer ist heute noch eine aufreibende Reise. Und das war damals ein bisschen gefährlicher als heute. Ja, die Flugzeuge, das ist nicht gefährlich heute. Ist noch keins oben geblieben. Die kommen alle runter. Das war kein guter Scherz. Nee, die sind sehr sicher, das ist ein sicheres Verkehrsmittel. Aber mit 10 Kamelen und mit diesem Schatz, ja, mit diesen Wertgütern durch unbefestigtes Land zu reisen, das war höchst gefährlich. Aber Eliezer war treu und er war gehorsam. Er hat es wirklich gemacht. Hey, der hätte auch 50 Kilometer weit reisen können, hätte einen drauf gemacht mit seinen Jungs und wäre wieder zurückgekommen. Er hatte ja die Freiheit, Wenn er keine findet, hätte er zurückkommen dürfen. Er hätte sagen dürfen, sorry, ja, da gab es keinen, der sich für Isaak interessiert hat. Ja, wäre unaufrichtig gewesen. Er war treu, er war gehorsam. Und deswegen frage ich dich nochmal, lebst du, und das ist anders, dein Herr ist anders als Abraham. Abraham war dann weit weg, der konnte nicht mehr sehen, was da passiert. Ja, du denkst vielleicht auch, der Herr Jesus ist weit weg. Ja, der ist fern irgendwo und runter am Himmel und ja, irgendwann mal kommt es dann mal zu einem Showdown in der Offenbarung. Aber das ist nicht so. In ihm weben und leben und sind wir, sagt Paulus den Athenern. Der Herr Jesus ist uns extrem nah. Er kennt jeden Gedanken, bevor ich ihn überhaupt denken kann und bevor das Wort auf meiner Zunge ist, Psalm 139. Vor wem nochmal leben wir unser Leben? Leben wir unser Leben im Gehorsam dieses Herrn, der wirklich würdig ist, dass wir ihm dienen, denn er hat uns zuerst gedient durch sein Sterben auf Golgatha. Ein weiteres Merkmal von Eliezer. Eliezer, das ist der fünfte Punkt, wir kommen vorwärts. Eliezer sucht das Beste für seinen Herrn. Eliezer sucht das Beste für seinen Herrn. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass er der Knecht ist, der durch die Geburt Isaaks, wie gesagt, sein gesamtes Erbe verloren hat. Richtig? Und trotzdem, reflexartig in dem Kapitel, denkt er jedes Mal, ja, er dankt Gott. Schaut mal zum Beispiel Vers 12. Herr, Gott meines Herrn Abraham, also er bittet ihn hier, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn. Seht ihr das? Er ist total hingegeben, er sucht das Beste für Abraham. Im Vers 27 betet er das Gleiche und im Vers 49 auch nochmal, wenn ihr Gnade und Treue an meinem Herrn erweisen wollt. Es geht ihm nicht um sich, es geht ihm bei seiner ganzen Mission wirklich um seinen Herrn. Ihr könnt das auch, das könnt ihr auch mit Liebe umschreiben. Wir haben ja heute leider kaum noch ein Verständnis dafür, was Liebe ist. Der Herr hat das so geführt, ich konnte gestern zwei Gespräche führen mit jungen Leuten, die da zu Gast waren beim EBDC in Eckenhagen. Und einer von den beiden ist tief enttäuscht worden, weil er einen Korb bekommen hat. Ja, und das ist hart für Männer. Und wenn es biblisch zugeht, sind es nur die Männer, die Körbe kriegen, weil die sollen eigentlich initiativ sein. Ja, ihr Frauen habt es eigentlich gut. Rein theoretisch, ich weiß, dass die Realität anders aussieht. Aber dann sind wir ins Gespräch gekommen und das Beste, was bei dem Gespräch rausgekommen ist, und er war sehr dankbar dafür, er hatte eine völlig falsche Vorstellung von Liebe. Ja, er war extrem enttäuscht. Ja. Und das Interessante war, der andere junge Mann, mit dem ich das Gespräch führen sollte, war genau das Gleiche passiert. Ja. Und die haben mir erzählt, wie sie dann reagiert haben, wo sie den Korb bekommen haben, wie selbstsüchtig, der hat dann angefangen, der war sehr offen, das ist halt so. Wenn du jemanden Fremdes triffst, dann bist du total offen. Ja, der hat dann erzählt, wie er gelogen hat, um doch irgendwie an diese Frau dran zu kommen. Und wie er sich jetzt heute dafür schämt und er hat sie auch um Vergebung gebeten. Also war schon alles gut. Aber wir konnten rausarbeiten, das war keine Liebe. Versteht ihr? Der dachte, er liebt sie über alles, aber nachher ist er bereit, diese Frau anzulügen. Der liebte sie nicht. Ihr kennt den Spruch von mir, er sagt, ich liebe dich, aber was er wirklich meinte war, ich liebe mich und brauche dich für mein Reich. Darüber haben wir gestern gesprochen. Und ich glaube nicht, dass das unsere Weisheit ist, das ist Gottes Weisheit. Echte Liebe heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er viele Worte gemacht hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er dich hat wissen lassen, ja, ja, ich habe euch lieb. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn hingab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist Liebe. Liebe dient. Liebe sucht das Beste für den anderen. Und auch wenn das natürlich eine Nummer zu groß ist, aber eigentlich müsste ich auch froh sein, wenn die Frau nachher einen ganz anderen findet, vorausgesetzt, ist noch hat einen besseren Charakter als ich. Ja, ist nicht so ein Lügenbold wie ich. Ja, dann müsste ich eigentlich froh sein, ja, weil du willst dem anderen dienen. Das ist Liebe. Ist ein hoher Anspruch, der Herr Jesus hat ihn erfüllt. Der Herr Jesus hat nicht gesagt, ich habe euch lieb. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen und hat sein Leben gegeben, um uns zu dienen, um uns zu lieben. Das ist Liebe Gottes, das ist unser Vorbild und das ist die Liebe, die wir ganz ohne Zweifel lernen müssen. Das hat keiner naturgemäß in sich. Das müssen wir lernen, aber an dem Vorbild Jesu Deswegen ist das Evangelium mehr wie die Eintrittskarte in den Himmel. Du musst jeden Tag aufs Kreuz schauen. Von den Kadetten um dich rum, die genauso drauf sind wie du, wegschauen. Da lernst du keine Liebe. Aber bei Christus am Kreuz entzündet sich immer wieder neu diese Liebe, die du dann auch anderen schenken kannst, diese dienende Liebe. Und die hatte Eliezer. Der hatte kein Gefühl, sondern der wusste, auch wenn es mich was kostet, auch wenn es mich mein Erbe kostet, ich zementiere das ja jetzt. Jetzt kriegt der Stammhalter eine Frau. Ich liebe trotzdem Gott und auch meinen Herrn. Das ist eine schwere Zeit, in der wir leben. Wisst ihr, was heute propagiert wird, wenn du so Liebe verstehst? Heute wird Selbstverwirklichung als die Tugend schlechthin gepredigt. Und eine Welt wird dir vorgegaukelt, das Schönste in dieser Welt wäre, wenn du dir jeden Wunsch erfüllst. Das ist unsere Welt hier in Deutschland. Wir leben in einer absolut feindlichen Welt gegenüber diesem biblischen Verständnis von Liebe, die sich hingibt, die das Beste für den anderen sucht. Ja, und natürlich gibt es dann jeder, der im Kopf denkt, ja, und was springt für mich dabei raus? Und ich kann dich beruhigen, Gott ist ein bisschen schlauer als du. Wenn du nämlich eine Frau findest, nach Gottes Herzen, die das Gleiche tut, die das Beste für ihren Mann sucht, wisst ihr, was ihr zwei dann bekommt? Das darf ich als Unbeteiligter sagen. Ihr bekommt das, was in ihrer Selbstsucht, was wir in unserer Selbstsucht niemals kriegen könnten. Wenn wir das Geheimnis Gottes verstehen, ja, ich diene selbstlos und die andere dient auch selbstlos, dann bekommen wir das, was wir, wie gesagt, in unserer Selbstsucht niemals kriegen können. Der sechste Punkt. Ein guter Knecht sucht nicht nur das Beste für seinen Herrn, sondern er ist seinem Herrn auch absolut loyal. Loyalität ist auch ein Fremdwort in der heutigen Zeit. Wir gehen nicht nochmal durch die über 60 Verse, aber über 19, 20, 21 Mal, je nachdem wie man es lesen will, bezeichnet Eliezer den Abraham als seinen Herrn. Selbst im Gebet sagt er, sei du Gott meines Herrn Abrahams. Also jedes Mal bezeichnet Eliezer Abraham als seinen Herrn. Das ist ein weiteres deutliches Kennzeichen eines treuen Knechtes. Er ist ihm absolut loyal gegenüber. Ja, er ordnet sich unter. Auch wieder so ein riesiges Thema für uns Christen. Und nicht nur für uns Christen, alle Menschen sollten eigentlich in Unterordnung leben. Und zwar nicht in gezwungener Unterordnung. Ihr Kinder, sind noch ein paar da? Ja, es gibt ein Gebot für euch. Kinder, gehorcht euren Eltern. Ist schwer, gell? Weil die Eltern sind alles andere als perfekt. Aber ich sage euch kein Geheimnis. Abraham, das war der Herr von dem Eliezer, der Abraham war auch fern davon, perfekt zu sein. Das war so ein Kadett wie wir Älteste. Ja, der haut auch manchmal ganz schön daneben. Der wollte seine Frau sogar verraten. Was für ein Vorbild. Zweimal übrigens, ja. Aber das ist nicht die Basis für Loyalität. Das ist nicht die Basis für euren Gehorsam. Dass du einen perfekten Papa hast und eine perfekte Mama. Da kannst du dich immer entschuldigen. Da kannst du immer sagen, nee, also wenn du wüsstest, was ich für einen Papa und für eine Mama habe, den kann man nicht gehorsam sein. Das geht nie. Aber das ist bedingungslos. Gott sagt, gehorche deinen Eltern, weil ja, erstens ehrst du mich damit und zweitens wird sogar das Beste für dich sein. Er weiß das, dass das gut ist, wenn du gehorsam lernst. Wenn du früh lernst, für einen anderen zu leben. Weil das Leben, und das ist kein Geheimnis, das gehört uns nicht selbst. Egal wie du lebst, das Leben gehört uns nicht selbst. Wenn wir lernen, für einen anderen zu leben, ist die beste Vorbereitung fürs Evangelium. Weil wir sind erkauft worden durch das Blut unseres Schöpfers. Ja, wir haben nur die Wahl, wir sind immer Sklaven. Entweder wir bleiben Sklaven der Sünde, unter die wir geboren wurden, oder wir werden Knechte eines wirklich liebevollen Herrns. Und das ist es gut, wenn du von früh auf gehorsam lernst. Gehorsam heißt, loyal den Eltern gegenüber zu sein, den Willen eines anderen zu tun, weil du damit Gott verherrlichst. Ja? Gott ist von jeher ein dreieiniger Gott. Er lebt schon seit jeher in Beziehung. Und der Vater ist nicht der Sohn. Der Vater ist nicht für unsere Sünden gestorben. Auch wenn wir das manchmal ein bisschen durcheinander bringen im Gebet. Aber da gibt es eine Rollenverteilung in der Dreieinigkeit. Und der Herr Jesus Christus zeigt diese Loyalität seinem Vater gegenüber, aus Liebe zum Vater, natürlich aus Liebe zu uns, aber das wird heute fast nie gepredigt, Johannes 17, aus Liebe zum Vater geht er diesen Weg. Er ist seinem Vater absolut loyal. Wenn du heute deiner Obrigkeit, egal wer das ist, ja, wenn du Kind bist, wenn du Tochter bist, hast du schlechte Karten, also ganz viele, denen du dich unterordnen musst. Aber wenn du das gerne machst, dann verherrlichst du den Herrn Jesus Christus. Siehst du das? Weil der Herr Jesus Christus hat eben diese Loyalität seinem Vater gezeigt. Dann spiegelst du den Herrn Jesus in dieser Welt, wenn du loyal bist. Das ist eine viel größere Motivation, als gute, perfekte Eltern zu haben. Eliezer hat sich untergeordnet, er war absolut loyal. Ein siebtes Merkmal, ein guter Knecht ist auch nicht voreilig. Der rennt nicht irgendwie in eine Situation und macht einen Schnellschuss. Woran könnt ihr das bei Eliezer erkennen? Der kommt dorthin, der hat sich eine Strategie ausgedacht. Der bittet, Herr, lass mich diese Frau erkennen und ich habe folgende Strategie. Ich bitte ein junges Mädchen, dass sie mir zu trinken gibt. Und wenn die dann sagt, hey, ich will nicht nur dir zu trinken geben, ich will auch noch deinen Kamelen schöpfen, das könnte die richtige Frau dann sein. Das war doch seine Strategie. Gott hat es ihm erlaubt, ja. Das ist nun mal, bitte vergleicht, das hat Manuel schon gut gepredigt das letzte Mal, bezieht das nicht alles so auf euch, dass ihr so versucht, Gottes Führung zu verstehen. Weil, ihr Lieben, ihr seid nun mal nicht in der Kette des Herrn Jesus. Ja, also sich immer gleich mit Abraham und den ganzen Großen zu vergleichen, das ist ein bisschen ja, mutig. Ja, da gibt es noch ein bisschen mehr im Neuen Testament auch oder im Rest der Schrift, wie man die Führung Gottes versteht und nicht nur bitte so jetzt einfach nachmachen. Aber jetzt versetzt euch mal in die Rolle Eliezers. Jetzt ist er da, der weiß ja gar nicht, wie dem geschieht. Da kommt sofort diese Rebekka und die sagt, hier, zack, da ist mein Wasser, darfst trinken. Und übrigens, ich schöpfe auch deinen Kamel. Das war keine Kleinigkeit, das hat der Manuel schon erklärt. Ein Kamel kann innerhalb von einer Viertelstunde 200 Liter Wasser saufen. 200 Liter Wasser. Die waren mindestens 2, vielleicht sogar 4 Wochen unterwegs. Ein Kamel kann es 2 bis 4 Wochen, je nach Belastung, ohne Trinken aushalten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Wasser die auf dem Weg bis nach Mesopotamien gefunden haben zwischendurch. Aber es waren 10 Kamele. Also allein für ein Kamel 200 Liter schöpfen, ihr Frauen, ihr Jungfrauen, das ist schon ein bisschen Arbeit. Und da waren es 10 Kamele. Also der Eliezer, der hatte viel Zeit. Der hatte viel Zeit. Und er hat sich die Zeit genommen. Er hat zugeguckt, wie dieses arme Mädchen, sage ich jetzt mal, diese schwere Arbeit verrichtet und schleppt da, also wahrscheinlich waren es keine 2 Hektoliter, aber keine 2 Kubikmeter, muss man sagen, wären ja dann 2000 Liter, wenn jedes Kamel absolut leer gefahren gewesen wäre. Ja, aber lass es doch 200 Liter gewesen sein. Kannst du dir vorstellen, 200 Liter Wasser von der Quelle hoch in die Tränke schöpfen, damit die Kamele trinken können? Und Eliezer nutzt diese Zeit. Warum? Ihr habt nicht die Zeit gehabt, so genau zu lesen. Ja? Wolfgang hat es euch einmal im Schnelldurchlauf vorgelesen. Aber ihr müsst genau hinschauen. Eliezers Auftrag war noch nicht erfüllt. Da war zwar die Frau, die ihm zu trinken gibt, da war zwar die Frau, die jetzt sogar dieses Wunderbare tut und schöpft da hunderte Liter von Wasser, aber das war noch nicht alles. Was für eine Bedingung musste denn noch erfüllt sein? Sie musste aus der Verwandtschaft von Abraham sein. Und deswegen, obwohl das so wunderbar zusammengeführt war, geht Eliezer, nachdem sie sich abgeschleppt hat, hin und sagt, du sag mal, wessen Tochter bist du eigentlich? Der erfüllt den ganzen Auftrag. Versteht ihr? Er ist nicht euphorisch und dann macht einen Schnellschuss, kann es nicht erwarten. Nein, er ist sehr kontrolliert, sehr überlegt. Und dann erst trifft er die Entscheidung, jawohl, das ist die Frau, und zieht die 21.000 Euro aus dem Sack. Ja, er fragt sie erst, wo kommst du wirklich her, wessen Tochter bist du? Sprüche 19, Vers 2, ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig tritt, der tritt fehl. Wir machen dann schneller, ich verspreche es euch, wir kommen zum 8. Punkt. Ein guter Knecht misst Erfolg nicht am persönlichen Gewinn, sondern an der Erfüllung seines Auftrages. Wir können nicht nochmal den ganzen Text lesen, aber seht ihr, wie dankbar dieser Eliezer jedes Mal ist, wenn er sieht, boah, Gott führt. Gott schenkt Gnade zu meiner Reise. Ja, der ist jedes Mal, also reflexartig, wendet er sich zu Gott und dankt Gott, dass er Gelingen für die Mission schenkt. Das konntet ihr erkennen. Der hat Erfolg ganz anders definiert, wie wir das wahrscheinlich heute oft definieren. Wir denken bei Erfolg oft, ja, was bringt mir das? Das ist einfach so, oder? Ja, Wenn du eine schöne Klassenfahrt hinter dir hattest, dann nur, wenn du die Frage beantworten kannst, boah, das war echt cool, ja, die haben mich anerkannt, ja, ich hatte eine gute Zeit mit denen, was hat mir das gebracht? Keiner von uns fragt, konnte ich den Herrn Jesus ein Zeugnis sein auf dieser Klassenfahrt? Also naturgemäß fragt das keiner von uns, richtig? So messen wir nicht Erfolg. Eliezer ganz anders. Eliezer denkt nicht an sich. Eliezer denkt die ganze Zeit an seinen Auftraggeber. Und so misst er Erfolg, ihr Lieben. Das ist wirklich was Feines. Wir kommen später nochmal drauf, weil wir haben auch einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Wie messen wir Erfolg? Nur was uns das bringt, ja, so gestern waren 120, 30, 40, noch mehr, ja, der Platz ist in der kleinsten Hütte, Frauen hier, messen wir jetzt Erfolg, so, was hat uns das gebracht, ja, haben die vielen Opferbeutel eingelegt oder haben die gleich gesagt, jawohl, wir sind Feuer und Flamme für den Herrn und jetzt verdoppeln wir hier die Gemeindegröße. Nein, wir müssen es mit Gottes Maßstab messen, ja. Erfolg wäre, wenn eine Frau wirklich von Herzen den Herrn kennenlernt und nicht hier die schönen Räume und die Gemeinde anfängt und lieben lernt, ja, kommt nur mal längere Zeit hierher. Ihr werdet schon sehen, was das für Kadetten sind. Alle Sünder, die Gnade gefunden haben. Neunter Punkt. Ein guter Knecht ist zielorientiert. Könnt ihr das sehen im Leben Eliezers? Ja, der kriegt den Auftrag, der macht sofort einen Plan und er zieht los. Und wo er dorthin kommt, geht er sofort an die Wasserquelle, betet und ja, der Herr schenkt es ihm auch. Dann im Vers 33 zum Beispiel wird ihm Essen vorgesetzt. Jetzt hat er erstmal Zeit, sich richtig zu laben. Nach so einer Reise, 4 Wochen vielleicht, 2 bis 4 Wochen. Was macht er? Nee, ich habe einen Auftrag. Er konzentriert sich auf sein Ziel. Seht ihr das? Oder dann selbst am Ende, wo die Familie sagt, ach, Rebecca, ja, unser bestes Pferd im Stall, darf ich das mal so flapsig sagen, die soll doch noch ein bisschen bei uns bleiben. Ja, so ein paar Tage, so 10 Tage. Ja, ich weiß nicht, was der Laban wirklich im Schilde geführt hat. Seinen Charakter werden wir später noch genauer kennenlernen. Aber der verzieht nicht, der Eliezer. Der sagt, nein, ich muss meinen Auftrag erfüllen. Das ist ein guter Knecht. Ein guter Knecht ist zielgerichtet. Ich will nicht von mir reden, weil ich habe mich oft verglichen mit dem Eliezer bei der Predigtvorbereitung und da muss ich sagen, ups, da muss ich noch viel lernen. So richtig zielgerichtet. Ja, ich bin so, auch so, latsch, latsch, die Heide brennt, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, das kriegen wir alles noch, irgendwie kriegen wir es noch hin. Das steckt so in mir drin, das ist eine der Dinge, mit denen ich kämpfen muss. Ja, da gibt es andere in meiner Nähe, die sind da ganz anders. Ja, und ich respektiere das auch und bin dankbar. Ja, wir bauen nicht nochmal, keine Angst, ein Gemeindehaus, es wird nicht nochmal 6 Jahre dauern. Ja, das werden andere viel zielgerichter da. Die würden drauf losgehen, zack, und jetzt, ja, ich bin halt mehr der Buchhaltertyp. Nee, die Fuge ist 2 Millimeter daneben, da müssen wir nochmal nachlegen. Ja, aber man muss wissen, wo es drauf ankommt. Bei der OP bitte, ja, da musst du perfektionistisch sein, da will ich, dass du wirklich auf den letzten Millimeter achtest, wenn du mit den Darm wieder zusammennähst. Aber es, ja, man muss trotzdem das Ziel vor Augen haben. Bei dir ist das Ziel Gesundheit, ja, und völlige Wiederherstellung und hier haben wir andere Ziele. Ja, letztendlich ein gutes Zeugnis zu sein, Licht und Salz in dieser Welt zu sein und nicht das beste Gemeindehaus der Region haben. Das sage ich, ich muss jetzt aufpassen, für Exkurse haben wir gar keine Zeit. Aber wenn wir ins Gespräch kommen über die Gemeinde, fragen ja alle immer, wie viel kommen denn in die Gemeinde? Ja, das ist so das Qualitätsmerkmal einer Gemeinde. Wie groß ist denn deine Gemeinde? Das ist alles falsch an der Frage. Ja, und dann sage ich immer, weißt was, wenn du zu uns kommen würdest, sage ich dir unser Geheimnis. Wir sind seit der Reformation das erste und leider auch in Hünfeld-Stadt das einzige evangelikale Zeugnis. Und die Leute, die hier zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, die haben schlechte Karten. Die müssen zu uns kommen. Es gibt keine Alternativen. Und das ist einer der Gründe, warum die Gemeinde doch recht stetig gewachsen ist. Ja, es gibt kaum Alternativen. Es gibt hoffentlich noch mehr Gründe, warum er in die Gemeinde hier geht. Aber ja, so viel zum Thema zielgerichtet sein. Das war ein kleiner Exkurs. 10. Punkt. Ein guter Knecht lenkt auch die Aufmerksamkeit auf seinen Herrn. Ihr könnt das nicht so schnell verstehen, deswegen habe ich ein bisschen ausgeholt, aber Eliezer ist kein Nobody. Eliezer ist der Vizepräsident im Hofstaat Abrahams. Dem Eliezer ist alles anvertraut, versteht ihr? Der Abraham, der hat sich nicht mehr um viel gekümmert. Der hat ihm voll vertraut. Eliezer ist nicht so ein kleiner Muckel, ja, den er da mal losschickt. Das ist der erste Mann im Staat Abrahams. Und das ist ein großes Reich, das sehen wir nicht so. Ja, aber da gab es, er sagt es ja, er hat zahlreiche Tiere, er hat zahlreiche Knechte und Mägde. Ja, ich denke dann immer an meinen Opa, der war Gutsverwalter, der war auch zweiter Mann im Staat in Ostpreußen. Das Gut, was er verwaltet hat, war so groß, dass sie eine eigene Grundschule hatten. Das war kein kleiner Mann. Aber er hatte einen Herrn, er hatte einen Grafen und dessen Ehre musste er suchen. Sonst wäre er ruckzuck, ja, wir haben heute auch so Gutsverwalter unter uns. Ja, wenn du nicht wirklich für deinen Herrn bemüht bist, dann bist du kein guter Gutsverwalter. Und er, und das sieht man hier, Eliezer, obwohl er wirklich, er wäre ein Mann gewesen, der hätte sich mit Gold behängen können und die teuersten Schuhe tragen können, der lenkt sein ganzes die ganze Aufmerksamkeit in den Gesprächen immer wieder auf den Herrn. Und das frage ich dich, auf wen lenkst du die Aufmerksamkeit? In Gesprächen. Ja, können da gar nicht eingehen, aber ich habe mal mit dem lieben Bruder darüber gesprochen. Daran erkennen wir unsere Selbstsucht. In Gesprächen überlegen wir gleich, ah, der erzählt vom Bergsteigen, da geht gleich die Frage, wann war ich das letzte Mal Bergsteigen? Was kann ich jetzt dazu beitragen, zu dem Gespräch, um letztendlich ein Stück weit auch wieder das Gespräch auf mich zu lenken? Eliezer ist ganz anders. Ja, das seht ihr im Vers 35 bis 36 vor allem. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf seinen Herrn. Das ist ein treuer und guter Knecht und das sollen auch wir lernen. Die Aufmerksamkeit auf den zu lenken, der jede Aufmerksamkeit verdient. Es ist ja, versteht eigentlich, ja, da können wir gar nicht reingehen in das Thema, aber ihr kennt das schon von mir. Vergleicht das mal, Aufmerksamkeit auf dich lenken heißt für einen Wurm leben. Du bist ein Wurm in diesem Universum. Aufmerksamkeit auf Christus lenken heißt für den Herrn der Herren und für den König der Könige leben. Und das ist deine Herrlichkeit, das ist deine Ehre. Was Größeres kann einem Menschen gar nicht beschieden sein, als Schein wäre bestimmt gar nicht, als Spiegel zu sein, ja, um die Herrlichkeit, ja, auf ihn zu lenken. Ein guter Knecht denkt vorausschauend. Ja, der rennt nicht einfach los, das machen wir jetzt ganz schnell, der hat sich Gedanken gemacht. Ja, der steht nicht auf einmal da und denkt jetzt, oh, wo kommen jetzt die Hochzeitsgeschenke her? Das hat er 4 Wochen vorher alles geplant. Ein guter Knecht denkt vorausschauend. Ja, nicht so, oh, ich habe jetzt mal Lust, ja, muss aufpassen, welche Beispiele ich hier nehme. Ja, naja, jetzt habe ich mal Lust, irgendwas zu kaufen und dann ja, fahre ich die 20 Kilometer, egal, die CD kostet 5 Euro, der Sprit kostet 15 Euro, ist egal. Der denkt vorausschauend. Das ist ein guter Knecht. Ja, er denkt an das, was kommen wird und ist damit ein guter Verwalter. Ein guter Knecht ist auch in schwierigen Aufgaben treu, Vers 39, das überspringen wir jetzt. Ein guter Knecht vertraut auf seinen Herrn, Vers 41 und 49. Ein guter Knecht, der 14. Punkt, ist absolut integer, Vers 42. Er hätte auch, wie gesagt, das Geld für sich nehmen können. Er war weit von seinem Herrn entfernt. Ein guter Knecht ist transparent. Aber da will ich noch mal kurz einhaken. Schaut mal, wie der Eliezer mit der Familie redet. Der hätte sie manipulieren können. Der hätte die Geschenke alle schon vorher ausbreiten können. Aber das macht Eliezer nicht. Eliezer sagt die ganze Geschichte ganz aufrichtig, wie es sich zugetragen hat. Und er sagt auch zu der Familie, wisst ihr was? Ihr müsst eure Tochter nicht mitschicken. Ihr müsst nicht. Versteht ihr die Strategie bei Eliezer? Er ist ganz transparent. Er sagt die ganze Botschaft und er sagt auch, hey, ihr seid nicht unter Druck. Ihr müsst, das ist ja auch, versetzt euch mal in Rebekkas Lage. Rebekka wurde wie Abraham wurde die. Die musste aus ihrem Land, aus ihrer Verwandtschaft alles hinter sich lassen. Das ist schon, man hätte auch über Rebekka predigen können heute Morgen, wenn das der Text gewesen wäre, nur die paar Verse. Er erwartet viel, ja, und er sagt ganz deutlich, überschlagt die Kosten. Und spätestens da, ihr Lieben, und das ist jetzt die Überleitung zu unserer Landung, die letzten Punkte möchte ich auf unseren Auftrag anwenden. Wir sind Knechte und wir haben einen großen Auftrag, Licht und Salz in dieser Welt zu sein, für den Herrn Jesus. Wir sollen ihn repräsentieren, seine Botschaft, sein Evangelium. Und wendet bitte die letzten Punkte eben auf unsere Evangelisationsbemühungen hin. Wir sollen treu sein. Aber wir sollen bei den Punkten auch ganz aufrichtig sein. Ich denke, das ist fair zu sagen. Ja, wir sollen keine Mogelpackung anbieten, ja, die Leute irgendwie beeinflussen und über eine Linie zerren. Wir sollen den ganz schlicht, sage ich mal, natürlich mit Weisheit, aber schlicht und aufrichtig die ganze Wahrheit sagen. Und dann können Menschen wirklich auch zum lebendigen Glauben kommen. Nicht irgendwie manipulieren. Ja, ich bringe das Beispiel nicht, aber Martin weiß genau, an was ich jetzt denke. Ja, in einer anderen Gemeinde, wo wir zusammen waren, da haben wir mal eine Veranstaltung gehabt, also das grenzte stark an Manipulation. Weil wir haben die Leute eingeladen und haben denen nicht gesagt, um was es eigentlich geht. Und dann, nachdem sie ihren Sportlerlauf da gemacht haben, dann wollten wir irgendwie ihnen ja, noch das Evangelium beibiegen. Das geht so nicht. Ja, die Menschen müssen wissen, für was wir stehen. In Liebe natürlich. Ja, wir können auf beiden Seiten, wir müssen auch keinen Anstoß, das sind wir leider auch oft, unnötigen Anstoß für die Welt, weil wir gesetzlich oft denken. Ja, das führt jetzt zu weit, aber ihr müsst jetzt einfach mal ertragen, dass ich euch das so sage. Ja, unnötigen Anstoß soll er natürlich auch nicht sein. Aber der Anstoß, der da ist, und der ist nun mal im Evangelium da, den dürfen wir auch nicht verbergen. Wir müssen die ganze Botschaft sagen. Ja. Wir sind Sünder, wir brauchen Erlösung. Die Ewigkeit, Himmel und Hölle sind Realität, auch wenn das heute keiner mehr hören möchte. Und die Menschen müssen sich entscheiden. Ja. Ich denke dabei an 1. Thessalonicher 2, wie Paulus beschreibt, wie er evangelisiert hat. Nicht mit schmeichelnder Rede, nicht mit List, sondern er hat schlicht und treu das Evangelium weitergesagt, ja, hat Segen und Fluch vorgelegt und bitte entscheidet euch. Hat auch die Dringlichkeit natürlich bewusst gemacht. Wir kommen dorthin, wir sind schon bei Punkt 16. Ein guter Knecht reflektiert auch das Wesen seines Herrn. Das kann man nur bei, glaube ich, langer Beobachtung sehen. Denkt mal an den Abraham, der hat doch auch mal ein Gebet gesprochen für Lot, könnt ihr euch noch erinnern? Und Gott erhört dieses Gebet schon zu einer Zeit, wo Abraham eigentlich noch gar nicht angefangen hatte zu beten. Da haben wir mal in der letzten Predigt drüber gesprochen. Warum? Weil er schickt doch schon die Engel nach Sodom, um den Lot zu retten. Ja, Gott erhört unsere, er weiß, was wir brauchen. Ja, das, ich will an der Stelle auch nochmal sagen, das soll bitte nicht heißen, dass wir nicht beten sollen. Da kommen wir am Ende nochmal drauf. Ja, Gott hat einen souveränen Plan, aber zu dem souveränen Plan gehört auch, dass wir aktiv sein müssen. Ja, wenn wir nicht hingehen und Zeugnis sind, dann kommt auch keiner zum Glauben. Aber das war jetzt ein Vorgriff. Ich wollte eigentlich sagen, dem Lot passiert hier genau das Gleiche. Der Lot betet und da kommt schon die Rebekka. Versteht ihr? Gott beantwortet, Entschuldigung, ja, gut, dass ihr zuhört und mich korrigiert. Eliezer betet, und da kommt schon die Rebekka um die Kurve. Gott hat schon dieses Gebet, der hat noch gar nicht angefangen zu beten, richtig? Die Rebekka, die musste ja aus ihrem Ort loslaufen. Das war alles schon, seht ihr das? 100% Gottes Vorsehung. Aber es war auch ja, sein Gebet. Er hat von seinem Herrn gelernt. Der Abraham hat es genauso gehalten. Der hat voll auf Gott vertraut, aber er hat sich trotzdem auch voll eingesetzt für seinen Lot. Also dieser Eliezer, der erinnert uns ganz stark an seinen Herrn Abraham. Und auch die Jünger erinnerten die Hohepriester ganz stark an den Herrn Jesus. Und es wäre schön, wenn Leute uns anschauen und auch bei uns den Charakter des Herrn Jesus sehen. Voller Gnade und voller Wahrheit sein. Ein guter Knecht zeigt auch Ausgewogenheit und gibt Gott die Ehre. Das sind die Punkte 17 und 18. Ja, das seht ihr jedes Mal, wenn er sieht, seine Mission gelingt, was macht Eliezer reflexartig? Er wendet sich zu Gott und gibt Gott die Ehre. Jedes Mal. Ja. Und er zeigt auch Ausgewogenheit und das habe ich eben schon vorgegriffen. Das hat Manuel das letzte Mal eigentlich schon gepredigt. Das ist ja wie ein Drehbuch für einen Hollywood-Streifen, oder? Was ihr hier lest. Ist ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Das kann ja kein Zufall sein, was da passiert. Gott lenkt die Geschicke. Gott lenkt. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Hundertprozentig. Aber Eliezer ist ausgewogen. Es braucht Ausgewogenheit. Ihr wisst, dass ich davon völlig überzeugt bin. Ja, Gott erwählt. Aber das darf uns niemals zu dem Trugschluss führen, ah ja, die Würfel sind ja gefallen. Es ist ja alles geklärt. Niemals. Wir müssen genauso hingehen, das hat Gott auch erwählt, und müssen ein Zeugnis sein. Und wenn wir kein Zeugnis sind für die Menschen, kommt auch niemand durch die Predigt zum Glauben. Wir brauchen Ausgewogenheit. Ja? Und Eliezer zeigte diese Ausgewogenheit. Die Ausgewogenheit, ja, zeigt Johannes sogar in diesem einen Vers. Alles, lest nur mal den einen Vers aus Johannes 6. Alles, Vers 37, was mir der Vater gibt, das ist Souveränität. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und der zweite Teil von dem Vers, und wer zu mir kommt, das ist die Verantwortung. 100% Verantwortung. Die Menschen haben Verantwortung. Auch du hast heute Morgen Verantwortung, darauf, auf den Ruf zu reagieren. Wenn Gott sagt, da ist mein Sohn, was machst du mit meinem Sohn? Ich habe mein Leben für deine Schuld gegeben. Du darfst es frei annehmen. Wir haben Verantwortung, darauf zu reagieren. Wir haben Verantwortung, auch dieses Evangelium zu verkündigen. 100. Ein guter Knecht, der 19. Punkt, den hatten wir eigentlich schon vorher, das überspringen wir, sinngemäß, ja, er manipuliert nicht. Und der zweitletzte Punkt, ein guter Knecht lässt sich auch nicht von seinem Auftrag ablenken. Er verzögert nicht. Ja. Er weiß um die Dringlichkeit. Das haben wir auch schon so ähnlich vorher gesehen. Da will ich euch nochmal ansprechen. Für was lebst du wirklich? Wenn du sein Kind geworden bist, dann gibt es einen wirklich wichtigen Auftrag. Ihn in dieser Welt darstellen. Ja, den großen Missionsbefehl, Jünger machen. Nicht nur Bekehrte machen, das ist verkürzt, sondern wirklich Jünger machen, die ihn kennenlernen, ihn lieben lernen und um seinetwillen dann leben lernen. Für was verwendest du wirklich dein Leben? Welche Prioritäten setzt du? Eliezer hat Prioritäten gesetzt. Die Zeit ist extrem kurz. 70 Jahre werden leben. Die meisten von uns wissen schon, ihr noch nicht, die ihr so jung seid, aber die mittleren Alters sind, die wissen, wie schnell diese Zeit geht. Und ich schließe, habe euch versprochen, es wird nicht länger. Jetzt ist 45. 21. Punkt. Ein guter Knecht motiviert auch andere. Seht ihr am Ende nochmal Eliezer? Er motiviert, ja, er sagt, nee, ich muss meinen Auftrag erfüllen, ich führe jetzt die Rebekka zurück. Er spricht an und er motiviert diese Rebekka mitzukommen. Ja, er fragt sie, was willst du, lass uns die Frau fragen. Sie sagt, jawohl, ich will gehen. Wenn wir einladen, dann sollen wir auch ruhig motivieren. Ja, wenn wir für Christus einladen, dann sollen wir auch auf die Dringlichkeit hinweisen. Ja, ich schließe mit einem Beispiel von George Truett, den wird vielen nicht bekannt sein, aber er war ein bekannter Pastor in den USA, in der First Baptist Church in Dallas. Und er hat mal während der Evangelisation gesagt, Satan ist es völlig egal, ob Männer und Frauen in die Gemeinde gehen oder ob sie an öffentlichen Gottesdiensten wie diesem hier teilnehmen. Das ist Satan ziemlich egal. Auch ob sie zuhören und ernsthaft sind und vielleicht sogar tief bewegt werden, ist noch egal, wenn sie doch nur diesen geistlichen Moment vorübergehen lassen und die Gelegenheit nicht ergreifen. Versteht ihr, was er sagen wollte? Es gibt eine wohlangenehme Zeit, wo Gott den Menschen das Evangelium anbietet. Und wir müssen weise sein, müssen das auch erkennen und müssen diese Zeit dann auskaufen und müssen motivierend sein und müssen sie einladen. Und nicht so, naja, Gott macht 100% und das wird schon alles von sich ausgehen. Ich sage euch kein Geheimnis. Es gibt ein Gebet, was Gott in meinem Leben jetzt immer beantwortet hat. Herr, schenk mir bei der und der Veranstaltung oder der Gelegenheit, ein Zeugnis für dich zu sein. Das hat er immer beantwortet. Ich bete es oftmals nicht. Wenn ich samstags müde vom Einsatz zurückkomme, bete ich auch ehrlich gesagt manchmal, Herr, ich will keinen in meinem Abteil haben, weil ich einfach fertig bin. Ich will auch keinen Druck auf euch legen. Aber umgekehrt, wenn ihr betet, Herr, schenk mir Gelegenheit. Ja, Gott schenkt diese Gelegenheit. Und dann sollen wir auch Menschen einladen. Keine Verkäufermentalität, kein 2. Thessalonicher 2, wie Paulus das richtig sagt, aber die Dringlichkeit. Spurgeon hat 150 Jahre zuvor gesagt, und das war auch eine Evangelisation in London, im Metropolitan Tabernacle, 10 Tage, so lange dauerte die Evangelisation, mögen nicht viel sein. Aber ein Tag mehr kann ein Tag zu spät sein. Versteht ihr die gleiche Denkweise? Ja, da können Leute 10 Tage kommen, die können angesprochen, die können motiviert sein. Aber wenn sie in den 10 Tagen die Entscheidung nicht treffen, dann ist ein Tag zu viel, ein Tag zu spät. Ja, für immer kann es zu spät sein, ja, eine Minute kann für alle Ewigkeit zu spät sein. Ich möchte schließen, ja, Eliezer ist uns wirklich ein Vorbild. Ich glaube, dass Gott solche Kapitel ganz bewusst uns geschenkt hat, damit wir durch Geschichte lernen können, was ein guter Knecht ausmacht. Gott hat uns keine systematische Theologie gegeben, er hat uns seine Lehre in Leben verpackt, versteht ihr? Und ich hoffe, das konnte einigermaßen gelingen. Wenn wir Eliezer anschauen, lernen wir mindestens 21 Merkmale eines treuen, guten Knechtes. Und ich hoffe, dass euch das Wort nahe geht, wie es mir auch nahe gegangen ist, dass Gott eines Tages zu uns sagen kann, wohlgemacht. Wohlgemacht, du guter und treuer Knecht. Ich habe dir einiges anvertraut und du hast ja einiges hinzugewonnen. Zu meiner Ehre, zu Gottes Ehre. Amen. Amen. Lass uns noch aufstehen und dem Herrn danken. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, auch wenn es sehr umfangreich gerade heute war. Danke, Herr, dass dein Wort reichhaltig ist, dass wir von dir lernen dürfen und besonders, Herr, dass wir von dir lernen dürfen. Du bist der Knecht Gottes. Du hast dich entäußert, du bist eigentlich der Schöpfer des Himmels und der Erde und du hast dich zu nichts gemacht, Herr. Hast Menschengestalt angenommen, bist selbst Mensch geworden, damit du sterben kannst, Herr. An meiner Stadt, an unserer Stadt und an aller Menschen Stadt, Herr. Du möchtest, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du hast uns gesetzt als Zeugen, als deine Knechte, um für dich Botschafter zu sein. Herr, danke für dieses Zutrauen, was du zu uns hast. Danke, dass du wirkst, 100%ig. Aber danke, Herr, dass du uns auch gebrauchen möchtest. Hilf uns, auch gerade hier als Gemeinde in Hünfeld, ein feines Zeugnis in dieser Gegend zu sein für dich. Für das, was du am Kreuz von Golgatha getan hast. Diese freie Erlösung, die jedem Menschen ja, zur Verfügung steht. Hilf, Herr, dass wir darauf aufmerksam machen und dass auch in dieser letzten Zeit noch viele dieses wahre Leben kennenlernen. In der Gemeinschaft, in Frieden und in Gerechtigkeit mit dir und in Freude. Hab Dank, Herr.